Seit ungefähr 25 Jahren kenne ich deinen Dad. Vor 18 Jahren haben wir zusammen die Schulbank gedrückt in Erzhausen. Für ungefähr anderthalb, zwei Jahre haben wir uns immer wieder gesehen dort auf den Kursen des Theologienseminars, haben unsere Qualifikation gemacht vor der Ordination und all das so. Wir sind einen langen Weg miteinander gegangen. Ich kenne das vorige Gebäude, ich kenne das jetzige, ich werde hoffentlich auch das zukünftige dann finden. Ihr seid ja auf der Suche. Ich habe auch das nette Ehepaar kennengelernt, was heute mitgekommen ist. Wir haben schon zwei, dreimal zusammen gegessen, als wir in Pforzheim waren. Natalie ist eine ganz fantastische Lobpreisleiterin. Also wenn ihr sie mal erlebt habt, dann wundert ihr, dass sie noch nicht auf den ganz großen Bühnen steht. Ja? Und Alex ist ein Mann Gottes. Ich habe einiges von ihm gehört, wir hören heute gleich noch einiges mehr. Ich freue mich total drauf. Ja. Er arbeitet in meinem Lieblingsunternehmen, wo ich der Hauptkunde bin, preis sei Gott. Und Paul ist mit, das freut mich total, dass du mit dabei bist. Weil ich habe das eben deinem Bruder gesagt, Gott liebt es, Familiensalbung zu produzieren. Manch einer stört sich und sagt, ah, wie kann der von der Familie jetzt auch in der Leiterschaft und predigt auch und ist das nicht ein Geklüngel? Und ich sage dir was, ja, das ist ein Geklüngel. Ein Geklüngel des Heiligen Geistes. Wenn der Herr auf eine Familie kommt und eine gewisse Berufung reingibt, nicht nur die pastorale Berufung, auch andere Berufungen, dann wirst du erleben, zum Beispiel eine Lobpreisleiterberufung, wirst du erleben, wie die Kinder und Kindeskinder da hineinwachsen und wie auf einmal dieselbe Salbung da ist. Und jeder, der nicht ganz verblödet ist, wird diese Salbung freisetzen, wo immer er sie sieht. Versteht ihr? Das ist das, was passiert. Und wer Pastor Edmund kennt, der wird gleich erleben, wenn ihr Daniel hört, dieselbe Salbung ist auf ihm. Und ich sage euch noch was, wenn die Salbung wirklich da ist, ist sie auf dem Kind stärker als auf den Eltern. Nicht am Anfang, aber am Ende. Weil der Sohn oder die Tochter fängt da an, wo die Eltern angekommen sind. Auch bei unseren Kindern ist es so. Ich erwarte, dass alle meine Kinder weiterkommen geistig, als ich heute bin. Ich will hier nicht stehen bleiben, aber ich weiß, sie werden da anfangen, wo ich heute bin. Wo ich 28 Jahre gebraucht habe, um da zu sein, geistlich. Amen. Und ich bin happy, dass ihr alle vier hier seid. Und weiß nicht, wer von euch kommt zuerst? Daniel, herzlich willkommen, Daniel, Pastor Daniel Exler. Halleluja. Ich liebe dich.
Halleluja. Das kennt ihr schon, gell? Liebe Grüße von meinem Papa, heute Morgen habe ich mit ihm gefrühstückt und er hat Daniel gesagt, nicht vergessen, in Limburg Grüße auszurichten. Also hiermit das allerwichtigste Grüße von meinem Papa. Ich hatte den besten Papa der Welt und habe ihn immer noch. Ein Mann des Glaubens, der Wege vorangeht. Und deswegen, weil er Dinge vorangegangen ist in seinem Leben, kann ich einfach hinterherlaufen. Da gibt es eine Bibelstelle. In 2. Timotheus steht drin, der Glaube, der in deiner Großmutter Eunike war und in deiner Mutter, bin ich überzeugt, ist auch in dir. Da gibt es im Neuen Testament einen Glaubensübergang von Generation zu Generation. Ich möchte dich ermutigen, ab deiner Generation hört der Generationsfluch auf und beginnt ein Generationssegen. Amen. Kannst du das im Glauben packen? Ja? Amen. Gut, bevor ich loslege, ihr werdet mich gleich kennenlernen, möchte ich den Alex nach vorne rufen. Alex ist verheiratet bei uns mit Natalie, unserer Lobpreisleiterin. Wir freuen uns ganz arg über Natalie. Und er ist ein Teil der Leiterschaft bei uns. Schon viele Jahre in der Leiterschaft mit drin und er erlebt ganz starke Sachen mit Gott. Und bevor ich predige, gibt er sein Zeugnis. Applaus für Alex.
Guten Morgen, wir sind also wirklich froh, hier zu sein. Bernd soll auch liebe Grüße mitbringen von Hauskreisthemen und so weiter. Also euer Pastoren-Ehepaar ist so beliebt bei uns. Wenn sie bei uns predigen, versuchen Leute Schicht zu tauschen und so weiter. Das ist ein gutes Zeichen. Oder im Hauskreis müssen wir dann zwei, drei Abende Nachbearbeitung machen. Also ihr seid sehr beliebt in Pforzheim und Gott wird diese Brücke, heute ein gutes Bild, noch mehr zu bauen. Zwischen Limburg und Pforzheim. Amen. Ich möchte Gott heute in allem die Ehre geben, weil es ihm gebührt auch wirklich alle Ehre. Ich hatte diese Woche auch, weil der Bruder heute auch vom Hexenschuss gesprochen hat, ich hatte einen ganz schweren Hexenschuss diese Woche. Und gestern konnte ich nicht mal unseren Gottesdienst besuchen. Aber dann habe ich gewusst, Jesus wollte, dass ich heute hier bin. Und dann habe ich gesagt, du Krankheitshexe, hast einen Schuss, um zu denken, dass du mich verhindern kannst, Gottes Wille zu tun. Und ihr seht, ich kann heute Gott sei alle Ehre. Ich komme aus Russland, wir sind Russlandsdeutsche. Und meine Mutter war die erste in der ganzen Verwandtschaft, die Gott kennengelernt hat. Sie hatte sich mit dem KGB angelegt, weil sie wollte nach Deutschland. Und in den 70er Jahren war das ganz schwer, überhaupt daran zu denken. Aber sie hat dann auch durch viele Umstände, ich habe heute leider nicht die Zeit, aber meine Mutter hat dann schon Gott kennengelernt und wir durften schon in den 70er Jahren nach Deutschland. Das war eigentlich ein Wunder für sich. Und sie hat dann hier auch die Gemeinde kennengelernt und auch gerade Edmund. Und ich habe den Westen verbunden als, das ist das gelobte Land. Hier kannst du Geld verdienen. Und weil ich ohne Gott gelebt habe, war ich leer im Herzen. Und man sucht dann automatisch Befriedigung. Und ich dachte, wenn du Geld hast, hast du alles. Wenn ich dann noch die falschen Army-Filme geschaut habe, so ein Typ, der Geld hat und eine Gang hat, der hat Frauen rechts und links und tolle Autos und starke Freunde an seiner Seite. Und das hat sich hier irgendwo so festgeklammert. Ich habe dann eine Schmuckgroßhandlung, einen Beruf gemacht, war dann Großhandelskaufmann. Wir sind ja eine Goldstadt und ich habe auch gut verdient, war erfolgreich. Aber das hat mich nicht befriedigt, also musste mehr kommen. Und als dann die Mauer fiel, kamen sehr viele Russlandsdeutsche in unsere Stadt und ich habe gedacht, Mensch, mit denen kannst du ja auch Geld machen. Habe dann auch Tanzabende organisiert für sie und bis dann die falschen Leute auf mich zukamen und sagten, wir suchen jemanden wie dich, der sich in Deutschland auskennt, mit den Papieren fit ist. Und ich bin dann in die organisierte Kriminalität eingestiegen. Als die Mauer fiel, wurden Autos verschoben nach Moskau, Frauen hier ins Land gebracht. Und ich möchte da nicht dem Teufel die Ehre geben, aber damit ihr wisst, in welchem Minus ich war. Aber Gott macht von Minus Plus. Und auch das hat nicht befriedigt, obwohl das Geld immer mehr da war. Auch Freunde, egal wo wir hinkamen, alle hatten Angst und Respekt vor uns. Und die Steigerung war dann, dass wir ins Drogengeschäft eingestiegen sind und wirklich da ganz Baden-Württemberg eigentlich versorgt haben. Und es hat dann nicht lange gedauert, bis ich, als ich das Zeug selber daheim rumliegen hatte, es selber probiert habe und bin dann auch schwer drogenabhängig geworden. Die Organisation hat mich gleich rausgeschmissen, weil ich dann zum Risikofaktor wurde. Und alles ist plötzlich zusammengebrochen. Vorher der Titel, auch eine Gang gehabt und plötzlich war ich der einsamste Mensch. Ich war dann richtig schwer drogenkrank. Verwandte haben mir alle Hausverbot erteilt. Die einzigste, die zu mir gehalten hat, war die Mutter, weil sie gläubig war. Und Daniel kann dann vielleicht noch einen Satz dazu später sagen. Sie hat hartnäckig in jeder Gebetsstunde, in jeder Fürbittegruppe für mich beten lassen. 12 Jahre. Und es wurde eigentlich immer schlimmer. Sogar Geschwister haben gesagt, wo ist dein Gott? Mit dem wird es ja immer schlimmer. Und ich habe sogar, als ich Entzug hatte, sogar mal mit dem Messer vor meiner Mutter gestanden und wollte Drogengeld, weil einfach die Entzugsschmerzen so schrecklich sind. Und meine Mutter hat gesagt, du kannst mich in 1000 Stücke schneiden, jedes Stück wird dich lieben. Und dann gingen mir die Argumente aus, weil wenn Liebe kommt, geht die Faust runter. Und so hat meine Mutter wirklich nicht aufgegeben. Sie hat der Verwandtschaft, als sie gesagt haben, was habt ihr falsch gemacht in eurer Erziehung, was ist mit dem Jungen los? Wir haben heute die Familienangehörige, die mir Hausverbot erteilt haben, haben wir heute Hauskreise. Gott macht von Minus Plus. Und meine Mutter hat damals gesagt, mein Sohn wird predigen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Schwer drogenabhängig und sie hat solche Aussagen gemacht, weil sie einfach darauf geschaut hat, was Gott, wie er mich sieht. Und sie hat wirklich dann für mich gebetet. Und 2002, das war so im 12. Jahr der Drogensucht, habe ich mich nach Frankfurt aufgemacht, nochmal Drogen einzukaufen. Und dann hat sie mir nochmal gesagt, Alex, wenn es um Leben und Tod geht, bitte ruf den Namen Jesus. Und ich habe es gehasst, wenn sie von Jesus gesprochen hat. Vor allem, wenn sie in Zungen gebetet hat. Da habe ich sogar mit Tellern nach ihr geschmissen. Ich habe das nicht vertragen können, dieses Geistliche. Und an dem Tag bin ich dann nach Hause gekommen und sie hat mir dann auch immer, hat immer gewartet, bis ich mir den Schuss gesetzt habe. Erst dann ist sie schlafen gegangen, hat geschaut, hat das überlebt. Und am 18. Februar 2002 hatte ich eine Überdosis und sie hat den Knall gehört, ist gleich gekommen Und sie wusste jetzt vom Heiligen Geist, jetzt ist keine Zeit, um den Krankenwagen zu rufen, sondern ist gleich auf die Knie und hat gedonnert in Zungen und hat Reich Gottes über mich ausgerufen. Ich bin dann aber medizinisch gesehen so Art wie ein Koma gefallen. Und ich habe dann einen Einblick bekommen in die unsichtbare Welt. Ich habe dann, ich würde es heute so sagen, wie ein Vorhof zur Hölle, also wie bei einem Arzt das Vorzimmer. Und das Schlimmste, was ich dann erlebt habe, war, dass dir mit einem Schlag alles plötzlich klar ist. Auch wenn du vorher gar keinen Bezug zu Gott hast, aber da war mir sofort klar, du bist getrennt von Gott. Und das war ein so schrecklicher Schmerz. Also ich habe viel Schmerzen erlebt. Ich war durch die Drogensucht impotent geworden. Ich hatte schweres Hepatitis C, was die Ärzte auch als unheilbar gesagt haben. Hatte viele Krankheiten. Aber dieser Schmerz, wenn wir einmal diese Erde hier verlassen, allein getrennt von Gott zu sein, der war so schrecklich, das kann ich hier einfach noch euch nicht weitergeben. Es ist ein geistlicher Schmerz, der dann so schlimm ist. Und ich habe dann auch Stimmen gehört, wie die gesagt haben, endlich gehörst du uns. Und ich habe auch gesehen, wie ich in diese Dunkelheit, auch wie das mich dahin gezogen hat. Ich wusste, ich bin auf dem Weg in die Hölle. Habe dann aber mich erinnert, was meine Mutter, Worte, die ich gehasst habe, aber es waren Samen von ihr. Und ein Same kommt nicht leer zurück. Werdet nicht müde, Gottes Wort auszusprechen. Und ich habe dann mich daran erinnert, was meine Mutter gesagt hat, ruft den Namen Jesus, wenn es um Leben und Tod geht. Und ich habe geschrien zu Gott wie noch nie. Ich habe auch Jesus gesagt, wenn du mich zu dir nochmal zurückholst, darfst du mit mir machen, was du willst. Und das hat er mich erinnert dann. Ich durfte zurück und Gott sei Ehre, ich habe dann meine Mutter über mich knien sehen und habe ihr gleich gesagt, bring mir schnell eine Bibel. Die ganze Nacht gelesen, aber es hat noch ein halbes Jahr gedauert. Ich hatte dann einen Termin für eine körperliche Entgiftung, habe mich auf eine christliche Therapie gemeldet und hatte dann bei der Entgiftung noch ein Schlüsselerlebnis. Als es dann unerträglich wurde mit meinem Entzugsschmerz, habe ich auf der Entgiftung dann auch so zu Gott geschrien. Aber es wurde immer schlimmer. Ich habe dann schon meine Tasche gepackt, bin zur Ausgangstür, aber ich wusste, jetzt, wenn ich wieder rausgehe, fängt alles wieder von Neuem an. Und dann habe ich gesagt, nein. Meine Mutter hat mir viele Bibelstellen mitgegeben. Ich habe Jesaja aufgemacht, 53. Bin sogar aufs Bett gestiegen. Ich dachte, dann bin ich Gott näher. Und habe es ihm so vorgehalten und habe gesagt, hier steht's doch schwarz auf weiß. Du bist doch kein Lügner. Und die Jungs im Zimmer, die haben immer wieder die Nachtschwester gerufen und haben gesagt, der ist am Durchdrehen. Aber wenn wir nicht auf Menschen schauen, sondern nur auf Jesus. Und das, ich war so zielfixiert, ich will frei werden. Und ich habe auch dann zu Gott gesagt, bitte, ich nehme das jetzt im Glauben an wie ein Kind. Du bist für mich gestorben und du hast auch für mich bezahlt. Und dann kam eine Salbung über mich. Ich habe dann auch die Taufe im Heiligen Geist bekommen. Und wir mussten auf der Entgiftung immer wieder Urin abgeben, weil der Arzt so kontrolliert hat, wie unsere Entgiftung vorangeht. Weil Jungs haben es auch geschafft, immer wieder trotzdem heimlich weiter Drogen zu nehmen, haben den Arzt belogen. Und am nächsten Morgen musste ich Urin abgeben und der Arzt hat nach einiger Zeit ganz böse mich in sein Büro gerufen, hat mit ganz aggressiven Ausdrücken gesagt, ihr Junkies, ihr denkt wohl, ihr könnt mich immer und so weiter. Ich habe gesagt, was ist denn passiert? Er hat gesagt, ja, du hast von einem Fremden Urin abgegeben. Sage ich, nein, der Pfleger war doch in der Nähe. Und ich habe dann an dem Vormittag insgesamt dreimal pinkeln müssen. Beim dritten Mal stand sogar rechts und links ein Pfleger. Und dann versuch mal zu pinkeln. Aber es ist gut, dass es dokumentiert war. Und ich habe es dann geschafft. Und sie haben dann gesagt, ich habe einen Urin, als ob ich niemals Drogen genommen hätte. Gott hatte mich an dem in der Nacht geheilt. Ich war dann auch auf Therapie. Gott hat dann auch Schritt für Schritt seine Schöpfungsordnung wiederhergestellt. Er hat mich von der Impotenz geheilt. Er hat mir dann auch bei Hepatitis, ich war dann schon 2 Jahre verheiratet und meine Frau hat es auch nicht einfach. Sie ist Krankenschwester und wenn wir dann intim werden, Hepatitis kann ja auch übertragbar sein. Und viele Dinge hat Gott sofort geheilt, bei einigen Dingen war es auch ein Glaubenskampf. Und er hat mir dann Psalm 103 gegeben, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist. Und dann hat mir der Heilige Geist plötzlich Klick gemacht. Höre auf, Gott von deinen großen Problemen zu erzählen, sondern erzähle den Problemen, wie groß dein Gott ist. Und dann habe ich angefangen, auch zu sagen, so Hepatitis C, jetzt gehen wir den Herrn loben. Weil du bist in mir und alles, was in mir ist, muss Gott loben. Und weil alles, was vom Teufel ist, Krankheit und so weiter, Gott nicht loben kann, ja, geht's von alleine, oder? Und so habe ich dann wirklich Gott die Ehre gegeben und das Hepatitis ist dann auch gewichen, dass der Arzt hat mich sogar extra gebeten, kommen ein halbes Jahr später. Er hat es nicht geglaubt. Und heute erzählt er sogar anderen Ärzten von diesem Wunder. Und ich freue mich, dass Gott wirklich dieses Wunder getan hat. Und Gott benutzt heute, dass sich Mafiosis bekehren, viele Süchtige auch. Und da bin ich auch ehrenamtlich tätig in Gefängnissen. Und Gott hat wirklich da ein ganz starkes von Minus Plus gemacht. Ich hätte am liebsten auch immer bei meinen Zeugnissen meine Mutter an meiner Seite. Sie ist so eine kleine Frau. Im Natürlichen, aber im Geistlichen ist sie stark. Und sie hat angefangen, dass jetzt wirklich, der Daniel kann es bestätigen, in der Gemeinde ein ganzer Block unserer Familie sitzt, Verwandte, wo ich Hausverbot hatte, wo jetzt Gott wirklich von Minus Plus macht. Und Daniel, darf ich dich bitten, ihm sei alle Ehre. Danke.
Gott kann Wunder tun, auch heute noch. Amen. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für dein Wort und wir machen unser Herz jetzt auf und wir danken dir, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, Jesus. Dein Wort ist die Kraft, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass es verändert, Jesus. Wir machen unser Herz jetzt auf in Jesu Namen. Amen. Vorrecht für mich, dass ich heute hier sein darf und dass wir zusammen hier dienen dürfen. Vielen, vielen Dank. Wisst ihr, wenn euer Pastor und Ehepaar zu uns kommt, das ist immer ein Highlight für unsere Gemeinde. Bis heute noch wird diese Predigt über diese 12 Ehen, was ist 12? 12? Ja, wird immer noch verkauft und immer noch weitergegeben. Also ihr habt großen Einfluss bei uns in der Gemeinde und wird immer darüber geredet. Die mit der guten Ehe kommen jetzt wieder, ja. So bei uns seid ihr bekannt als die mit der guten Ehe. Halleluja. Und genau. Und vielen, vielen Dank auch für die Verbundenheit, die wir haben als von Gemeinde zu Gemeinde. Da ist eine Kraft in der Einheit. Also eine Kraft in der Einheit. Wir wollen das Wort Gottes anschauen und dann erzähle ich euch, wer ich bin danach. Wichtig ist nicht, wer ich bin, wichtig ist, wer ist Jesus. Aber ihr werdet trotzdem mitkriegen, wer ich bin. Markus Kapitel 5, Vers 21, die Heilung der blutflüssigen Frau. Da ist eine Frau, die geheilt wurde. Wir wollen in ihr Leben hineinschauen. Was hat sie gemacht, dass sie die Heilung empfangen hat? Wie ist das geschehen in ihrem Leben? Was ist da ihr Geheimnis gewesen? Und wir wollen hineinschauen in ihr Leben. Die Heilung der blutflüssigen Frau. Wir gehen rein in Markus Kapitel 5, Vers 21. Die Geschichte beginnt schon vor der blutflüssigen Frau und wir werden die Zusammenhänge da hineinnehmen, weil die sind wichtig zum Verständnis von der ganzen Sache. Markus 5, Vers 21. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Vers 22. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn sehr. Vers 25. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte, von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Vers 27. Und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Vers 29, und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Vers 31. Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt. Und du sprichst, wer hat mein Gewand angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Vers 34. Und er sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, mit ihm zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers. Und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er griff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: Talitha kum, das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Amen. Eine starke Geschichte, oder? Starker Moment, was da geschieht. Da kommt eine blutflüssige Frau. Sie hat ein krasses Leben. Sie hat einen Haufen Sachen erlebt in ihrem Leben. Sie kommt von Arzt zu Arzt zu Arzt 12 Jahre lang und es wird immer schlimmer. Alle ihre Habe hat sie aufgewendet. Alles hat sie aufgewendet und sie wollte Heilung haben. Sie ging von einem zum nächsten. Wer kann mir helfen? Wer kann mir helfen? Wer kann mir helfen? Und niemand konnte helfen. Da war überhaupt niemand, wo er helfen konnte. Alles hat sie verloren. Ihre ganze Habe hat sie aufgewendet. Und dann kommt ein Punkt. Sie hört von Jesus. Hast du gehört von Jesus? Er kommt in unsere Stadt. Er kommt in unsere Stadt. Jesus ist derjenige. Wenn er die Hände auflegt, Menschen werden geheilt. Sie hört Hoffnung. Sie hört, es gibt eine Möglichkeit. Sie hört, da ist jemand, der heilen kann. Da gibt es jemand. Wie lang ist dein Kampf? Wie lang bist du in einem Kampf drin? Wie lang bist du schon in einem Kampf verstrickt? Und du kämpfst und du glaubst und du willst und du arbeitest und kämpfst dich durch und machst weiter. 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre. Und du suchst, wann endlich geschieht es? Wann endlich kommt es zustande? Wann endlich wird es geschehen? Diese Frau, sie hat einen Schlüssel. Sie hat nicht aufgegeben. Hätte sie mit 11,5 Jahren aufgehört, wir hätten nie wieder was von ihr gelesen. Weil sie nicht aufgegeben hat, ist sie verewigt im Wort Gottes. Und sie ist ein Segen bis heute für Generationen. Ob dein Leben ein Segen wird in den nächsten Generationen, ist davon abhängig, ob du heute aufgibst oder weitermachst. Amen. Halleluja. Was war ihr Geheimnis? Das Geheimnis. Die 5 Schritte des Glaubens. Wir gehen eins weiter. Sie dachte, oder sie hat gehört von Jesus. Sie hörte von Jesus. Sie dachte, sie sprach, sie glaubte und sie handelte. Römer 10, Vers 17, da steht drin: Glaube kommt vom, ja, was seid ihr, eine gute Glaubensgemeinde hier, und das gehörte vom Wort Gottes. Woher kommt Glaube? Glaube kommt vom Hören. Was hörst du den ganzen Tag? Wem erlaubst du, dass er zu dir spricht? Wem erlaubst du, in dein Leben reinzusprechen? Wem leihst du dein Ohr? Mit wem telefonierst du und erlaubst mal seine ganzen Sorgen auf dich abzuladen? Wem erlaubst du, in dein Leben hineinzusprechen? Was hörst du? Hörst du Sorgen, Angst, Zweifel, Minderwertigkeit und Depression? Dann produziert es eine Angst der Zerstörung. Dahinter ist ein Geist des Todes und der Krankheit, die dich ablenken und zerstören will. Dahinter steckt der Teufel, wo er sagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Jesus. Und der Teufel ist aber gekommen, zum Schlachten, zu verderben und zu töten. Der steckt dahinter. Oder hörst du das Wort Gottes? Das Wort Gottes zum Beispiel am Sonntagmorgen hier in der Gemeinde, in den Hauszellgruppen. Hörst du das Wort Gottes, das dich aufbaut? Glaube kommt vom Hören. Ein Schlüssel, was sie gemacht hat, wie oft hat sie gehört von den Ärzten, das geht nicht mehr. Unmöglich, hoffnungslos. Hoffnungslos ist der Startpunkt für Gottes Wunder. Wenn Leute zu dir sagen, geht gar nicht, unmöglich, hoffnungslos, du kannst es gerade vergessen. Das ist der Startpunkt für Gottes Möglichkeiten. Wenn endlich mal die Möglichkeiten einer Person aufhören, dann beginnen Gottes Möglichkeiten. Amen. Amen. Sie hat von Gott gehört. Glaube kommt vom Hören. Sie dachte, hat sie überlegt. Jesus kommt. Aha. Meine Frage, was denkst du, wenn dich keiner sieht? Was denkst du, wenn du alleine bist? Welche Gedanken lässt du zu? Epheser 6, Vers 12 sagt, wir leben in einem Kampf. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalte und Mächte der Finsternis in der Himmelswelt, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Da ist der Kampf in der Gedankenwelt. Joyce Meyer mit diesem Schlachtfeld der Gedanken. Ein Hauptpunkt, ein Angriffspunkt. Welche Gedanken lässt du zu? Was lässt du zu? Oft ist Heilung das Wunder danach, was geschieht. Aber es beginnt ganz vorne. Welche Gedanken lässt du zu? Das, wo keiner sieht. Menschen sehen nur, was vor Augen ist. Gott sieht ins Herz. Amen. Das ist unser Kampf. Was denkst du? Das Dritte, sie sprach. Das ist gut. Zu wem hat sie denn gesprochen? Da war niemand. Sie hat einfach zu sich selber gesprochen. Vers 28. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Was meint ihr, wie viele Leute ihr das geglaubt haben? Ein Schlüssel im Glaubensprozess ist, niemand wird dir glauben. Du fühlst dich so ziemlich alleine. Okay, ich erzähle gleich meine Geschichte, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Was du sprichst, ist entscheidend. Was du sprichst, ist entscheidend. Die Bibelstelle haben wir nicht hier vorne, aber schlag sie mal bitte auf. Wir gehen gleich wieder zurück zu Markus 5. Und zwar die hier, die in der Mitte steht. Römer 4, Vers 17. Was heißt denn sprechen aus Glauben? Sprechen aus Glauben, Römer 4, Vers 17. Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Der Glaubende spricht. Der Glaubende ruft das Nichtseiende, als ob es wäre. Das, was physisch noch nicht da ist, wie wenn es da ist. Der Glaubende spricht, obwohl er physisch noch nicht sieht. Aber er sieht geistlich. Er sieht in seinem Herzen. Er spricht aus Glauben. Die blutflüssige Frau hat gehört von Jesus, hat gedacht und hat etwas Wichtiges begonnen. Sie spricht. Was sprichst du? Oh, heute tut mir alles wieder weh. Und fängst mal irgendwie Leute anzurufen und machst ein Mitleidstelefonat hier. Jedes Wort, was du sprichst, hat Macht und hat Kraft. Wenn du aus Glauben sprichst, werden Berge versetzt. Der Glaubende spricht das Nichtseiende, als ob es da wäre. Er spricht hinein und aus der Sicht eines Normalverbrauchers bist du total verrückt. Das ist doch überhaupt nicht realistisch. Ja, Gott ist nicht realistisch. Gott ist übernatürlich. Gott ist ein Gott, der auf Glauben reagiert, nicht auf Realismus, nicht auf Logik, preis den Herrn. Obwohl wir als Deutsche sehr logisch drauf sind, aber Gott reagiert auf Glaube. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dass du im Glauben sprichst, das Nichtseiende rufst, als ob es da wäre. Der vierte Punkt, was sie macht, sie glaubte. Jesus sagt in Markus 9, Vers 23, dem Glaubenden ist alles möglich. Heilung ist nur ein Teil von allem. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Und alles heißt alles. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Ich möchte dich ermutigen, größer zu denken als deine eigenen vier Wände. zu glauben für deine Gemeinde, zu glauben für deine Stadt, zu glauben für deine nicht erretteten Ehepartner, zu glauben für deine ganze Familie. Wir und unser Haus, wir werden gerettet werden. Wir werden gerettet werden. Meine Familie wird Gott dienen in Jesu Namen. Und die Mutter von Alex hat es jahrelang gemacht. Sie wurde belächelt, sie wurde ausgelacht, sie wurde abgelehnt. Und was passiert? Sie gibt trotzdem nicht auf. Ich war damals noch ein Kind, wo sie bei uns in der Gemeinde war. Jeden Mittwoch hatten wir Gebetsstunde und wir haben immer gefragt, gibt es Gebetsanliegen? Und wer tut natürlich immer seine Hand heben? Ich bete für meinen Sohn Alex. Und er hat damals da gewohnt, wo wir gewohnt haben, in so einem Stadtteil in Pforzheim. Und wir haben immer gebetet und ich habe ihn nach der Gebetsstunde immer besoffen auf der Straße rumlaufen sehen. So. Und es wurde immer Woche für Woche schlimmer. Und ich habe mir schon irgendwann gedacht, so, ey, hören wir doch lieber auf zu beten. Weil wenn wir dauernd immer beten, ey, das wird ja immer schlimmer. Und ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, 11 Jahre und es wird immer schlimmer. Und dann kommt die Realität. Dein Kind ist tot. Überdosis. Jetzt ist es zu Ende. Jetzt brauchst du gar nicht mehr zu glauben. Aber selbst der Tod hat keine Bedeutung für Jesus Christus. Dem Glauben ist alles möglich. Ich möchte dich ermutigen da drin. Alles ist möglich. Diese Frau ist aufgeschrieben im Himmel, deine Mama, weil sie glaubte, entgegen allen Meinungen. Und ganz wichtig, Nummer 5, bitte vergiss das nicht. Egal was du hörst, egal was du denkst, egal was du glaubst und egal was du sprichst, es hat keine Kraft, wenn du nicht handelst. Wie viele Leute sitzen in unseren Gemeinden, sie kapieren, dass sie aufpassen müssen, was sie hören, was sie denken, was sie sprechen und was sie glauben, aber sitzen halt immer rum. Soll Gott doch mal machen. Jedes Wunder braucht vorher eine Glaubenstat. Danke. Jakobus 2, Vers 26 sagt, so wie der Geist, also der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Werke tot. Da kommt Jesus zu diesem Blinden, spuckt auf den Boden, nimmt diesen, ja, klebt es rein, und sagt, jetzt geh, wasch dich mal bitte im Jordan. Eine ziemlich verrückte Aktion. Wenn du im Glauben handelst, ist es meistens immer verrückt. Du läufst wie auf Wasser. Könnte Jesus nicht das ein bisschen ordentlicher machen? Sei geheilt. Nein, er braucht eine Glaubenshandlung. Der, wo das empfangen muss, geht hin, wäscht sich und in dem Moment, wo es im Gehorsam macht, eine verrückte Tat, im Gehorsam geschieht das Wunder. In dem Moment, wo er die 5 Fische und 3 Brote hat, 2 Brote, ihr wisst schon, ja, nimmt er das und sagt, das geht doch gar nicht für so viele Menschen. Unmöglich. Geht nicht. Die Glaubenstat vollbringt das Wunder. Während sie machen, während die Tat vollbracht wird, geschieht die Vermehrung, geschieht das Wunder. Ich möchte dich ermutigen, auch wenn du vor einer Wand stehst und weißt nicht wohin, während du läufst im Glauben, während du das machst, kommt das Wunder zustande. Auf sein Wort hin. Auf sein Wort. Petrus steht vor dem Wasser. Bist du's, Jesus? Jawohl. Sag nur ein Wort und ich komme. Ja, das ist der typische Petrus so, jawohl. Und er sagt, komm, auf sein Wort hin. Wisst ihr, da waren keine Steine irgendwie, wo man drauflaufen könnte. Aber weil er ein Wort hatte, im Glauben, und jetzt kommt's, nicht sitzen geblieben ist wie die anderen, sondern gelaufen ist, im Glauben, geschieht ein übernatürliches Wunder. Er läuft, in dem Moment, wo er losläuft, ohne dass er eine Sicherheit hat, Achtung, Glaube, Sicherheit, okay, in dem Moment, wo er losläuft, geschieht das Wunder. Eine Glaubenstat ist geschehen. Glaube ohne Werke ist tot. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr verrückte Dinge macht, wenn Gott es spricht. Manchmal geht es daneben, das sind die coolen Zeugnisse dann. Aber manchmal geschieht es auch. Und es wird, je mehr wir im Glauben wandeln, wird es von 1% auf 5%, auf 10%, auf 20%, auf 100%. Und wir wollen erleben, dass für jede Person, für die wir beten, geheilt wird. Wir wollen erleben, dass Menschen gerettet werden. Wir wollen erleben, dass Erweckung kommt. Wir wollen erleben, dass wir und unser Haus den Herrn dienen werden. Amen. Alles ist möglich für den, der glaubt. Was war ihr Geheimnis? Was war das Geheimnis von dieser Frau? Sie hat eins verstanden. Das Heilungsprozess, dieses Geheimnis, diese Schritte des Glaubens, sind auch von mir abhängig. Sie kommt zu Jesus, sie hört von Jesus. Sie hat diese, die hört von ihm. Glaube kommt vom Hören. Sie dachte, sie sprach, heute, wenn ich ihn berühren werde, werde ich geheilt werden. Sie glaubte von ganzem Herzen und dann ganz, 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 ganz wichtig, sie handelte sogar. Sogar, Halleluja. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Wer von euch kennt mich gar nicht? Halleluja, sehr gut. Wunderbar, aufgewachsen beim Edmund-Exler, den kennt ihr wahrscheinlich schon gut, ja? Der beste Papa der Welt, die würden heute sofort wieder wählen und die beste Mama der Welt. Ja, also wenn ich ein Wahlrecht hätte im Himmel, sage ich bitte wieder nach Pforzheim, wieder zu denen. Das Beste, was es gibt. Es ist ein Vorrecht, in einer Pastorenfamilie aufzuwachsen. Ich möchte es entgegen aller Meinungen auf dieser Welt sagen. Es ist ein Vorrecht, in einer Pastorenfamilie aufzuwachsen. Meistens ist dann kein Amen in der Idee. Ich spreche im Glauben, es ist ein Vorrecht. Paul auch, gell? Bist dafür? Mein Bruder Paul, ja. Den ich liebe von Herzen. Okay. So bin ich aufgewachsen und zu siebt waren wir sechs Geschwister, habe ich. Jetzt die Woche bin ich zum 12. Mal Onkel geworden. Also mein Papa ist schon 12 Mal Opa und schon 2 Mal Uropa. Naja, das hat einen großen Segen hier. Genau, ja, das ist ein Segen. Und so bin ich aufgewachsen. Ich habe nie eine Rebellionsphase gehabt in meinem Leben, irgendwie so weg von Gott oder so. Ich war immer treu in der Gemeinde, habe Folien-DJ gemacht. Heute nennt man das Beamer-Dienst. Und ich war immer treu da drin. Und das war mein Job, ja, das war meine Arbeit, die ich für Gott gemacht habe. Und ich habe gedacht, die Salbung des ganzen Gottesdienstes hängt an meiner Folie. Und wenn ich die zufällig verrutscht und sie runterfleckt. Und das war das größte Tragödie meines Sonntagmorgens, dass das plötzlich daneben gehen könnte. Und so war ich treu da drin. Mein Vater war immer einer der Ersten in der Gemeinde. So war ich auch einer der Ersten. Habe mich da hingesetzt für meinen Dienst und gewartet, bis der Gottesdienst losgeht, weil das mein Job ist da drin. Ich möchte dich ermutigen, egal wie klein dein Dienst ist. Wer treu ist im Kleinen, wird Gott über Großes setzen. Amen. Mach das. Bleib treu. Ja, und dann war ich irgendwann mal treu, treu, treu. Und dann hat Gott gesagt, geh in die Jugendleitung. Das war unmöglich für mich. Dann sage ich, Gott, aber wenn du willst, dass ich predige, dann musst du, genau, ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich mache alles, was du willst, aber Prediger werde ich nicht. Ich bin bereit, als Missionar irgendwo hinzugehen, egal wohin, aber Prediger mache ich nicht. Damals habe ich gestottert, extrem gestottert. Und Gott hat mich geheilt, weil ich im Glauben gelaufen bin. Es geht gar nicht. Also das geht technisch gar nicht, körperlich. Aber in dem Moment, wo ich gelaufen bin, hat Gott mich vollständig wiederhergestellt. Ja, und dann war ich eben in der Jugendleitung und so. Und dann hatten wir auch Jugendfreizeiten. Eine Jugendfreizeit über war ich dann mit so einem Camp draußen, haben wir gezeltet. Eines Morgens wache ich auf, habe 50% meiner Sehkraft verloren, von heute auf morgen, plötzlich. Ich wache morgens auf und so wie in der Bibel das steht, ich sehe die Menschen wie Bäume. Ja, kennt ihr das, wo Jesus die heilt? Und so war das so. Ich gucke so, krass, ey, kenne die nicht mehr, meine eigenen Jugendliche. Wusste nicht, was da los ist. Geht zum Augenarzt nach der Freizeit. Der guckt dann so nach, finden nichts am Auge. Also am Auge ist nichts. Aber ich sehe nicht so gescheit. Und da hat er schon eine Vermutung gehabt, wir müssen Hirnwasser entnehmen. Machen wir aber noch nicht. So, ich habe einfach so weitergelebt mit diesem Ding. Kurz vor meinem Studium, ich war gerade im Zivildienst, plötzlich meine Funktion, meine Hand ausgefallen. Ich konnte also nichts mehr koordinieren, ich konnte nichts mehr zu mir nehmen. Hier, ich hatte keine Koordination, nicht mehr schreiben. Ich hatte keine Koordination. Wie wenn morgens der Arm einschläft, ja? Und wenn ihr aufwacht, so und ihr wollt, aber es ging gerade nicht, weil der eingeschlafen ist. So ungefähr war das dauerhaft plötzlich. Halbseitig war ich dann, habe nichts mehr gespürt, also Sensibilitätsstörungen, wie wenn man so betäubt ist, nichts mehr gespürt da. Und gehe zum Arzt, der hat auch geguckt, wusste auch nicht genau. Und dann der dritte Schub, wo ich hatte, der dritte Ausfall in meinem Leben. Ich konnte nicht mehr laufen, mein rechtes Bein ist da ausgefallen. Wieder die Sensibilitätsstörungen. Und humpel zum Arzt. Der schickt mich dann zu einem Neurologen. Ich habe keinen Plan gehabt, was ein Neurologe macht. Bis zu dem Zeitpunkt war dann dort und zum ersten Mal war ich beim richtigen Arzt, der guckt mich da an, schickt mich sofort ins Krankenhaus, da war ich 2 Wochen lang, sie haben mich da durchgecheckt und alle möglichen Tests gemacht, entlassen mich mit einer Diagnose unheilbar krank, MS, Multiple Sklerose. Das Ding ist nicht heilbar, du kannst dich spritzen, dadurch werden die Schübe, also die Ausfälle am Körper minimiert, es wird nicht so schnell, kommt zustande, aber wir haben hier keine Heilung für dich, das wissen nicht genau, wie lange es ist. Wenn das Ding gut läuft, haben die gesagt, wirst du in 2 Jahren im Rollstuhl sitzen. Das war 2003. So komme ich nach Hause mit einer Diagnose. Bringe es nach Hause mit, das Blatt. Unheilbar krank. MS, Multiple Sklerose. Ich weiß, meine Mutter, sie, es war ein Sommertag, sie sitzt wie in Stufen hier, sitzt sie auf diesen Stufen. Ich komme gerade nach Hause und sie weiß schon diese Diagnose und sie weint los. Und sagt, lieber hätte ich es gehabt, anstatt du. Die Liebe der Mutter. Und es gibt manchmal Momente in unserem Leben, die wir selber durchgehen müssen. Mit einem Ziel, dass Gott uns weiterbringt. Weiterbringt. Und so war ich zu Hause mit einer unheilbaren Krankheit. Humpel da rum, konnte nicht laufen richtig. Und das Ding guckt mir in die Augen, eine Realität. Unheilbar krank. Ich hatte keinen Plan von dieser Krankheit. Ich habe dann einen Haufen Bücher gelesen. Und jedes Mal, wenn ich diese Bücher gelesen habe, was da noch alles geschieht, mein Glaube war auf Nullpunkt. Dann hat Gott mich hineingeführt in sein Wort. Das Wort Gottes hat er mir aufgeschlossen. Er hat sein Wort gegeben. Und da steht drin, in Jesaja 53 zum Beispiel, ich habe die ganzen Heilungsbibelstellen gehabt. Und jedes Mal habe ich die Worte ausgesprochen. Durch seine Striemen bin ich geheilt. Und ich nehme so die Bibel und ich spreche das aus im Glauben. Und spreche es aus und laufe in meinem Zimmer rum, ganz alleine, keiner sieht mich. Durch deine Striemen bin ich geheilt. Durch er durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen unser Sünden willen, die Strafe lag auf ihm. Und durch deine Striemen, Jesus, bin ich geheilt. Und ich gucke auf meinen Körper und sage mir, das ist doch total verrückt, was du gerade machst. Hoffentlich sieht dich da keiner. Und ich spreche es aus immer wieder und spreche es aus immer wieder. Und es ist nicht realitätsnah. Ja, das ist glaubensnah. Und ich spreche es aus, durch deine Striemen bin ich geheilt. Und ich merke eins plötzlich, mit jedem Wort, wo ich das Wort Gottes ausspreche, wächst Glaube. Denn Glaube kommt vom Hören. Was ich höre, das glaube ich auch. Und ich spreche es immer wieder aus, die Bibelstellen über Heilung, humpel darum. Und etwas entsteht in meinem Herzen, ich bin geheilt, kommt in meinem Herz rein. So, ein paar Stunden später lese ich die MS-Bücher und lese die Dinge, mein Glaube ist auf den Nullpunkt. Puff. Dann lese ich wieder das Wort Gottes, mein Glaube wächst wieder hoch. Irgendwann war ich fertig mit diesen MS-Büchern und habe gesagt, Halleluja, ich tue sie weg. Jetzt lese nur noch das Wort Gottes. Mein Körper hat sich nicht verändert, aber etwas Wesentliches ist passiert. In meinem Herzen ist Glaube gewachsen. Die Wurzel der Krankheit wurde zerstört in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass ich geheilt bin. Egal, was mein Körper sagt. Das heißt Glaube. Hebräer 11, Vers 1, eine Überführung von Dingen, die man nicht sieht. Ein Nichtzweifel an Dingen, ja? Oder Überführung von also Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überführung von Dingen, die man nicht sieht. Also ein Nichtzweifel an Dingen, die man nicht sieht. Ich habe es nicht gesehen körperlich, aber ich habe es gesehen in meinem Herzen. Meine Frage, was kannst du sehen? Was siehst du? Was siehst du für deine Familie? Was siehst du für deine Gemeinde? Was siehst du in deinem Herzen? Was siehst du innerlich für deine Zukunft? Was siehst du? Was siehst du? Und Gott hat mir diesen Glauben geschenkt und ich habe eins verstanden. Ich bin geheilt. Warum bin ich geheilt? Weil das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt. Mein Körper sagt, du bist krank. Meine Freunde sagen, du bist krank. Meine Ärzte sagen, du bist krank. Die Diagnose sagt, du bist krank. Meine Gefühle sagen, du bist krank. Alle Freunde sagen, du bist krank. Das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt. Auf was schaust du? Und ich habe eins verstanden, das Letzte, was ich brauchte in meinem Leben, sind irgendwelche Selbstmitleidskreise und Leute, die mich umarmen und sagen, wir sind immer für dich da. In solchen Momenten, wo Leute krank sind, brauchen sie Glaubensleute, die einen mittragen, mithelfen, mitführen, mitgehen, mitlaufen lassen. Wo ich hier im Lobpreis stand, bei euch habe ich eine Vision gehabt für eure Gemeinde. Ich habe ein überdimensionales, großes Schild gesehen. Ein Schild ist ein Schild des Glaubens, laut Epheser 6. Ja? Und ein großes Schild, wo ich noch nie irgendwo gesehen habe, das war größer wie euer ganze Gebäude hier, ein Schild, wo ihr als Gemeinde aufrichten könnt. Ein Schild des Glaubens. Hier ist ein überdurchschnittlich hoher prozentualer Anteil von Glaube. Eine gute Vorbereitung des Glaubens hier. Und ich möchte dich ermutigen, ergreift das Schild des Glaubens, wie Paulus es sagt, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Teufels. Das sind feurige Pfeile, die versuchen zu kommen. Mit Glauben ist alles möglich. Alles ist möglich für den, der glaubt. Amen. Und so humpel ich rum in meinem Zimmer und spreche aus, ich bin geheilt. Die Realität sagt, du bist krank. Das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt. Und etwas ist passiert in meinem Herzen. Ich habe das tatsächlich geglaubt, was ich da spreche. Ja, ich war wirklich überzeugt von dem. Tatsächlich. Wirklich echt. Und dann gehe ich da zum Arzt und er schiebt mich da in diese Röhre rein, in diese Kernspintomographie und checkt mich da ab. Und dann sagt er, guckt er sich die Bilder an und sagt, das geht gar nicht. Da ist nichts mehr da. Das geht irgendwie nicht. Wir müssen nochmal eine Aufnahme machen. Wahrscheinlich ist es eine Fehlaufnahme. Haben wir das Ding nochmal gemacht, wieder nichts gefunden. Das geht doch nicht. Wir finden innen drin nichts mehr. Körperlich sind sie krank und innerlich immer noch alles da. Dann begann bei mir ein Prozess der Heilung. Hat ein halbes Jahr gedauert. Gott hat alles wiederhergestellt. Meine ganze Funktion des Körpers. Ich konnte wieder laufen. Ich konnte wieder schreiben. Alle Sensibilitätsdinger sind wieder gekommen. Und meine Sehkraft zu 100% wiederhergestellt. Vollständig. Heilung ist auch ein Prozess, wo wir im Glauben festhalten müssen. Geheilt zu werden ist das eine, geheilt zu bleiben ist das andere. Ich möchte dich ermutigen, halte den Glauben fest. Euer Pastor hat das schon gesagt, halte den Glauben fest. Im Glauben ist alles möglich. Und dann hat Gott mich zu 100% wiederhergestellt. Ich musste jedes Jahr in die Röhre rein, weil die Ärzte das nicht glauben konnten. Das geht doch gar nicht, so einen Fall gibt es gar nicht. Und heute bin ich vollständig seit 13 Jahren geheilt. Die Ärzte haben zu mir gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 13 Jahre geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Sein Name ist Jesus Christus. Amen. Amen. Möchte ich ermutigen mit meinem Leben. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Da kommt diese blutflüssige Frau, sie kommt zu Jesus und sie berührt ihn und sagt, hey, heute werde ich geheilt werden. Die 5 Schritte des Glaubens. Sie hörte, sie dachte, sie sprach, sie glaubte und sie handelte. Halleluja. Was hat sie berührt? Die Quaste seines Gewandes. Warum hat sie diese Quaste, warum hat sie sein Gewand berührt? Was ist das, diese Quaste? Gehen weiter. Wir gucken rein, Lukas 8, Vers 44. Kam von hinten heran, die gleiche Bibelstelle, nur von Lukas gedacht, und rührte die Quaste seines Gewandes an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Sie hat also nicht nur irgendwie sein Kleid angerührt, nein, sie hat die Quaste angerührt. Nächster Vers. Markus 6, Vers 56 sagt auch, und wo auch immer er in Dörfer oder Städten oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur, jetzt kommt's, die Quaste seines Gewandes anrühren durften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Da ist eine Kraft in der Berührung der Quaste. Was hat diese Frau gemacht? Was war diese Berührung der Quaste? Was hat das für eine geistliche Bedeutung gehabt? Das war nicht nur irgendeine Berührung. Das war ein geistlicher Akt dahinter. Wir wollen mal reingucken, was das ist. Mal weiter. Eine Quaste, so sieht das Ding aus, ja? Die meisten wissen nicht, was es ist. Ich wusste es damals auch nicht, bevor ich darüber gepredigt habe. So ein Teil, wo halt runterhängt. Weiter. So, meistens sieht man es immer so an solchen Doktorhüten. Kennt ihr, ja? Eine Hut mit Quaste. Und wenn in irgendwelchen alten Häusern da seid, mit irgendwelchen großen, dann lass mal zurück. Dann seht ihr das immer so runterhängen, bei so Vorhängen, mit so Quasten runter, ja? So, und jetzt gibt es ein Herrengewand, mal nicht weitergehen, ein Herrengewand und an Jesus hingen solche Quasten rum. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Wisst ihr, was für einen Job meine Mutter hat? Sie ist Änderungsschneiderin. Sie sagt, Mama, ich brauche ein Herrengewand mit Quasten. Daniel, der Edmund, der predigt schon 40 Jahre und noch nie musste ich irgendwas nähen für seine Predigt. Sag ich, Halleluja. Die nächste Generation geht weiter. Ich brauche ein Herrengewand. Kannst du mal wieder aufhören? Und dann hat sie ein Herrengewand genäht, hier extra für euch. Und wir wollten euch mal zeigen. Herrengewand mit Quaste. Ich brauche mal einen, der ungefähr meine Figur hat. Als Freiwilligen hier. Kannst du vielleicht mal kommen? Ja? Ich will dir mal was zeigen, was da geschieht. Wenn du dein Jackett mal kurz ausziehst. Und du darfst dich jetzt gleich als Jesus hier verkleiden. Mit Herrengewand. Direkt vom Hause Exler. Nee, andersrum. Also nicht wie beim Arzt. Okay. Und da war noch etwas drin. Warte kurz, nee, genau mit dem, ja. Mhm. Gleich wird er sich anziehen hier wie Jesus. Wie heißt du? Thomas. Danke, Thomas, dass du dabei bist. Super. Genau, einfach eine Schleife machen. Ne? Einfach so drüber, genau. Super. Thomas wird präpariert. Halleluja. Gehen wir nach vorne bitte. Nee, nach vorne weiter. So, und stopp. Ja? Okay. Kannst du eine Schleife machen nach vorne, dass es nicht runterhängt? Ja, super, bist lieb, Thomas. Okay. Schau mal Richtung Siegfried. Ja? Also, Ja, genau, super. Da war ein Herrengewand an Jesus dran. Vielleicht sah es so aus, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber es hing was runter, eine Quaste, was wir da gesehen haben. Was ist passiert, als die Menge dort war mit dieser Frau? Die Frau kommt und drückt sich durch. Das ist die Glaubenstat. Sie drückt sich durch und sie will Jesus berühren. Sie kommt und mit jeder Person, die sie berührt, wird unrein. Das war verboten damals, was sie gemacht hat. Das war verboten. Und jede Person, die sie berührt, wird unrein. Und sie berührt Jesus. Im alten Bund war es so, der Unreine berührt den Reinen und der Reine wird unrein. Der Kranke berührt den Gesunden und der Gesunde wird krank. Im neuen Bund. Der Unreine berührt den Reinen und der Unreine wird rein. Der Kranke berührt den Gesunden und der Kranke wird geheilt. Das ist der Durchbruch des neuen Bundes. Halleluja. So ist heute Jesus zu uns. Und sie kommt von hinten, sie berührt jeden Einzelnen, was verboten war im alten Bund. Aber sie kommt mit einer Glaubenshandlung und sie berührt, jetzt kommt die Quaste seines Gewandes. Was hat das für eine Bedeutung? Das ist etwas ganz Wichtiges im Glaubensakt. Bleib mal kurz stehen, lesen wir die nächste Bibelstelle. Das kommt aus dem alten Bund heraus. Kommt aus dem alten Bund heraus in 4. Mose, Kapitel 15, Vers 37. Und der Herr sprach zu Mose, das ist eine Anordnung Gottes für das Volk Israel. Rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen für alle ihre zukünftigen Generationen. Und dass sie an die Quaste ihres Zipfels eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Jetzt kommt die Bedeutung. Und das soll euch zur Merkquaste werden. Und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Und ihr sollt nicht eurem Herzen und euren Augen nachfolgen, deren Gelüsten ihr nachhurt. Damit ihr an alle meine Gebote denkt und sie tut und heilig seid vor eurem Gott. Was geschieht da drin? Diese Quaste ist eine Merkquaste, was mit Gottes Geboten an ihn zu denken, an die Gebote Gottes. Und sie kommt, und jetzt kommt diese prophetische Handlung. Die Frau kommt von hinten, sie rührt die Quaste seines Gewandes an. Paul 1 weiter. Und mit der Berührung der Quaste macht sie sich eins mit dem Wort Gottes. Du kannst dich nur eins machen mit dem Wort Gottes und durch seine Wahrheit Heilung empfangen. Da ist keine Kraft in anderen Religionen, die wirklich frei macht. Da ist nur Kraft im Namen Jesu Christi. Sie berührt diese Quaste seines Gewandes. Und in diesem Moment ist es nicht nur irgendeine Berührung. In diesem Moment ist es diese Einheit mit dem Wort Gottes. Ich bin bereit, mich mit dem Wort Gottes eins zu machen. Amen. Wo ich geheilt wurde, ich war irgendwann im Fernsehen auch mit meinem Vater zusammen und da haben wir dann so ein Interview geführt und dann haben mich einen Haufen Leute angerufen und irgendwann ruft mich so ein Esoterik-Ehepaar an. Erklär uns das Geheimnis der Heilung. Mann, wurde ich aggressiv plötzlich. Da gibt es jemand, der den Heiler von der Heilung trennen will. Das geht nicht. Der Heiler ist der liebende Vater, der von Krankheit heilen will, der dich retten will, der dir ewiges Leben geben will. Und da gibt es kein Prinzip zu kapieren, sondern das ist ein Gnadengeschenk, der im Erlösungswerk Jesu, wenn wir uns eins machen mit dem Wort Gottes, fließt in unser Leben hinein. Da ist ein Prinzip mit der Einheit des Wortes Gottes. Wenn wir in Einheit kommen, fließt Kraft in unserem Leben. Amen. Vielen Dank. Ein Applaus für Thomas. Kannst du wieder... Wir kommen langsam zum Ende und dann wollen wir noch ein Gebet zusammen machen. Da ist eine Kraft in der Einheit. Eins weiter. Die Kraft, einer der letzten Punkte, bitte passt noch auf, eine Kraft des Zeugnisses. Eins weiter. Da kommt diese Frau zu Jesus. Sie steht dort vor Jesus. Und fasziniert, was er macht. Wer war das? Pass mal auf, was da geschehen ist. Jesus steht dort und läuft mit Jairus irgendwo hin. Sie kommt von hinten und sie berührt ihn. Hat Jesus irgendwas gesprochen? Hat Jesus ihr die Hände aufgelegt? Hat Jesus vorgehabt, sie überhaupt zu heilen? Nichts geplant. Dein Glaube aktiviert was im Himmel. Alle möglichen haben gezupft an Jesus. Alle möglichen wollten irgendwas. Sie wollten irgendwas und zupfen und machen und tun. Diese Frau hat ihn anders berührt. Sie hat ihn mit Glauben berührt. Wie kommst du in die Gemeinde? Wie sprichst du? Wie machst du? Wie betest du? So wie alle? Oder kommst du mit Glauben? Dem Glaubenden ist alles möglich. Alles, 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 alles. Und sie kommt zu Jesus und Jesus merkt die Kraft, die von ihm ausgeht. Da ist eine Kraft, die von Jesus auch heute ausgeht, wenn du im Glauben zu ihm kommst. Amen. Er merkt diese Kraft, die von ihm ausgeht und er dreht sich um und fragt, wer war das? Frage an euch, wusste Jesus, wer es war? Ja, denn er ist allwissend. Ein Geheimnis für euch, wenn Jesus dir eine Frage stellt, geht es nicht um eine Information für ihn. Es geht um eine Information für dich. Ja? Okay, das ist mein Geheimnis der Fragerei bei Gott. Er stellt diese Frage, wer war das? Jetzt kommt etwas zustande. Schau dir mal das Dilemma an von Jesus, was da passiert ist. Jairus steht neben ihm. Ja? Jairus ist dort und will unbedingt, dass er mitkommt, weil sein Töchterchen ist doch im Sterben. Haben wir vorhin gelesen, ja? Jetzt bleibt er stehen und sagt, wer war das? Er hatte zwei Chancen. Entweder die blutflüssige Frau nicht beachten und schnell zum Töchterchen gehen und das Töchterchen heilen. Wir hätten nie was gelesen von ihr. Oder, jetzt kommt's, das Töchterchen sterben lassen und der Frau die Möglichkeit geben, Zeugnis zu geben. Jesus entscheidet sich für den Tod einer Tochter, damit er der Frau die Möglichkeit gibt, Zeugnis zu geben. Weil er weiß, er ist Herr über Leben und Tod, aber nicht Herr über den freien Willen einer Person. Zeugnis geben vervollständigt deine Heilung. Bitte gib Zeugnis. Ganz wichtig. Jesus hat gewusst, diese Frau wird ihre Heilung vervollständigen, in dem Moment, wenn sie ihre Geschichte erzählt. Er wollte ihr eine Chance geben. Er wollte ihr das geben. Vervollständige deine Heilung. Alex und ich, wir fahren schon seit über 10 Jahren in alle möglichen Gemeinden rum, erzählen unsere beiden Zeugnisse. Und jedes Mal, wenn ich mein eigenes Zeugnis erzähle, wird meine Heilung stärker. Da ist Kraft im Wort Gottes. Bitte gib Zeugnis. Jesus will das, nicht, dass wir Rumdiskutierer sind. Er sagt, geht in eine Welt und predigt das Evangelium. Seid meine Zeugen. Das ist Gottes Wille, dass wir Gottes Zeugen sind. Ich möchte dich ermutigen, dass du einfach dein Zeugnis gibst, egal wo du bist, egal was du machst, egal wenn es ganz klein ist, voll egal, aber gib dein Zeugnis. Da ist eine Kraft. Und wer im Kleinen treu ist, wird Gott über Großes setzen. Amen. Und Jesus entscheidet sich, ich lasse dieses Kind sterben. Ich gebe der Frau die Möglichkeit, Zeugnis zu geben, weil er wusste, die kann ich wieder vom Toten auferwecken. Aber diese Frau hat nur eine Chance, genau jetzt. Und in dem Moment wurde ihre Heilung vervollständigt. Bitte, bitte gib Zeugnis. Wir kommen zum Ende. Zuspruch Jesus. Was sagt er? Sei guten Mutes. Dein Glaube hat dich geheilt. Er sagt nicht, ich habe dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube heute im Jahr 2016 hat Kraft, hat Macht, hat eine Wirksamkeit. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Halleluja. Sei gesund von deiner Plage. Halleluja. Da ist Jesus, der heute noch heilen will, der heute noch befreien will, der heute noch ewiges Leben schenken will und der heute noch Mächte der Finsternis niederreißen will und der neues Leben geben will. Amen. Wir wollen heute 2 Aufrufe machen. Einen Aufruf zur Bekehrung und einen Aufruf wollen wir machen für die Leute, die sagen, Jesus, ich bin bereit, wie diese blutflüssige Frau, heute im Glauben zu stehen. Aber die wichtige Gruppe sind die, wo Jesus Christus annehmen wollen. Darf ich die bitten? Und dann komme ich gleich nochmal.
Ich wollte euch fragen, kennt ihr zufällig den Ersten, der ein Suchtproblem hatte? Kennt ihr nicht, ne? Wer? Schon falsch. Der Erste, der ein Suchtproblem hatte, war Gott. Ein Sehnsuchtproblem. Ja, in jeder Sucht ist einfach nur, steckt da drin, dass wir ohne Gott sind. Und nach etwas uns ausstrecken, was uns befriedigen oder erfüllen soll. Und mich begeistert das, wenn ich 1. Mose 1,26 lese. Da ist Gott im Paradies. Gibt es im Paradies Mangel? Für Gott gab es ihn aber. Er sagt nämlich dort, lasst uns den Siege machen. Zu wem spricht denn Gott? Engel, Jesus, Heiliger Geist, stimmt's? Also eigentlich hat er alles und man könnte doch denken, Gott ist happy. Aber darf ich deinen Namen fragen? Ja, Ewald. Kannst du dir vorstellen, Gott ist im Paradies und sagt, Mensch, irgendwas fehlt mir noch. Der Ewald. Der Ewald fehlt mir zu meinem Glück. Gott hat dann gesagt zu Jesus, lass uns die Iris machen. Du bist entstanden aus einer Sehnsucht heraus von Gott, weil er dich wollte, damit er die völlige Befriedigung in Erfüllung hat. Deswegen hat Gott dieses Vaterherz. Als ich mit den Drogen zu tun hatte, nicht nur meine Mutter hat geweint, auch Gott, er hat gesagt, Alex, du bist auf dem falschen Weg. Und deswegen hat er Jesus als Korrektur, als dieser einzige Weg. Und ich möchte euch auch keine Angst machen, aber als ich die Überdosis hatte, ich habe ein Stück weit von der Hölle gesehen. Und ich sage, es wird heute viel zu wenig von Himmel und Hölle gesprochen, weil es ist ein schrecklicher Ort. Ich würde es nicht einmal meinem Todfeind, aber heute habe ich sie nicht mehr, würde ich wünschen, an diesen Ort zu kommen. Und dort ist es ewig. Die Entzugsschmerzen und all die Verletzungen, die ich dann auch erlebt habe auf dieser Erde, ist nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den ihr dort in dem Trennung zu Gott, und das ist ewig. Und das ist so schrecklich. Und wenn du heute hier bist und du weißt ganz genau, ich habe noch nicht diesen Frieden mit dem Vater. Ich habe noch nicht diesen Schritt getan. Ich bitte dich, du weißt nicht, ob du heute Nachmittag noch am Leben bist. Ich will jetzt keine Angst machen, aber weil ich einfach nicht will, dass irgendeiner von euch dort landet, wo ich gesehen habe, die Hölle. Sondern der Vater ist so liebevoll, er wartet auf dich heute. Und er sagt, komm, ich bin bereit. Und wir haben heute von Daniel gehört, es ist nun einmal so, dass du den ersten Schritt machen musst. Und wir haben ja heute hier auch zwei Mitarbeiter, ja, die dann auch rechts und links stehen werden. Bitte, bitte, bitte. Weil wir wollen im Himmel eine ewige Party zusammen feiern. Ich freue mich schon, dass wir hier schon eine freundschaftliche Beziehung haben. Aber lass diese Chance nicht vorübergehen. Ich hatte gedacht, ich habe mit Geld, mit Autorität, Vollmacht, vielen Freunden, dachte ich, habe ich die Befriedigung. Nein. Erst heute habe ich die wahre Befriedigung, den Frieden, die Erfüllung mit der Beziehung zu Gott. Und der Vater steht heute hier und er sagt, komm, ich liebe dich vom ganzen Herzen. Und er möchte all die Baustellen, die du heute mitbringst, wird er rangehen. Als ein bekannter König hier in Deutschland, er hatte einen Tick, er hatte Orgeln lieb. Und als seine schönste und größte Orgel kaputt war, hat er alle Spezialisten des Landes gerufen, wer kann mir die Orgel reparieren? Und keiner hat es geschafft. Dann hat er sogar eine Belohnung freigesetzt. Wenn das jemand schafft, kriegt er eine große Belohnung. Irgendwann mal klopft es an die Schlosstür, steht ein Bettler da und eigentlich wollten ihn die Wachen wegschicken, aber der König hat sich gedacht, was habe ich zu verlieren? Lasst jeden ran. Und dieser Bettler hat es geschafft, die Orgel zu reparieren. Dann war der König überrascht und fragt, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Er hat gesagt, ich habe die Orgel gebaut. Und weil Gott dich geschaffen hat, glaubt mir's, er ist der Einzige, der weiß, wie deine Baustellen zu reparieren sind. Amen. Machen wir jetzt den Aufruf, ja? Ich weiß nicht, wie es dann mit Lobpreis oder... Ja. Also bitte, schäm dich auch nicht. Ich habe 10 Minuten vor meiner Bekehrung noch Heroin gespritzt. In der Toilette einer Gemeinde. Und ich bin so in den Gottesdienst zurückgekommen. Ich habe mich so geschämt, weil durch unseren Drogenverkauf sind auch Menschen gestorben. In mir waren auch Mordgewissensbisse. Frauen, die wir in die Prostitution geschickt haben, das hat alles so gedrückt. Aber glaubt mir's, auch der Stolz, der ist oft der größte Hindernis. Aber als ich dann mich überwunden habe, von diesem Platz aufzustehen, als dieser Aufruf kam, es lohnt sich. Schau jetzt nicht, was werden die Menschen denken, sondern schaue darauf, dass du als Sieger hervorgehst. Und es war für mich so eine Freiheit, als Gott diese Steine genommen hat, als all mein schlechtes Gewissen weggenommen wurde und ich heute Frieden habe, Erfüllung, Befriedigung und die Baustellen Gott repariert nach seiner Weise. Lasst uns aufstehen und vielleicht ist es dann für diejenigen auch einfacher, nach vorne zu kommen. Kommt bitte nach vorne. Und wenn du weißt, ich hatte schon mal eine Entscheidung getroffen und du weißt, ich lebe jetzt bewusst auch wieder in die falsche Richtung, du darfst wiederkommen. Du darfst heute eine neue Entscheidung für Gott treffen und schäme dich nicht, dass dann die Leute denken, ach, jetzt bin ich bloßgestellt. Nein, nein, nein. Jeder, der hier im Raum ist und dich kommen sehen wird, er wird sogar Respekt haben, dass du diesen Schritt getan hast. Nütze bitte die Gelegenheit. Gott gebe dir Mut.
Wer sich jetzt für Jesus entscheiden will, sei mutig. Sei mutig. Das ist die wichtigste Entscheidung des Lebens. Da drüben sind die neue Lebenteam. Sei mutig, sei mutig. Jetzt ist der Moment für Jesus Christus. Bist du bereit? Wir freuen uns. Applaus für dich. Applaus für dich. Gibt es noch jemand hier? Die allerwichtigste Entscheidung des Lebens, die allerwichtigste, vor irgendwelcher Heilung, Gott will deine Beziehung mit dir restaurieren. Gibt es noch jemand, wo sagt, ja, ich möchte mich heute entscheiden. Mich heute entscheiden. Noch ein paar Sekunden wollen wir diese Möglichkeit geben. Kein Druck, aber wir wollen euch geben, diese Möglichkeit. Bist du bereit dazu? Wir umarmen dich in Liebe. Ist noch jemand da heute? Ist noch jemand da heute, wo sich entscheiden will? Allerletzte Chance, willst du kommen? Die allerbeste Entscheidung. Wunderbar. Soll ich ein Gebet vorsprechen? Oder? Ja? Könnt ihr mir nachsprechen? Geht das? Ja? Könnt ihr mitmachen als Unterstützung für sie? Ihr seid Glaubenshelden. Spricht mir nach. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich komme jetzt zu dir. Ich lege meine Sünden ab. Danke, dass du mich liebst. Ich entscheide mich heute, ein Leben mit dir zu führen. Bis in die Ewigkeit. Und bis zu meinem letzten Tag meines Lebens will ich dir nachfolgen und ein Kind Gottes sein. In Jesu Namen. Danke, dass du mich annimmst. In Jesu Namen. Amen. Euer Applaus. Halleluja. Halleluja. Wenn Menschen wiedergeboren werden, das ist das Allerbeste. Allerbeste, was es überhaupt noch gibt. Halleluja. Wir haben schon überzogen, deswegen müssen wir schnell machen. Aber ich möchte euch noch die Möglichkeit geben, diese Entscheidung des Glaubens zu machen. Ich habe gesehen diesen großen Schild des Glaubens, der als Berufung für eure Gemeinde hier steht. Wer von euch ist bereit, so wie die blutflüssige Frau zu glauben, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich mein Wunder empfangen. Wenn du diesen Glauben hast, komm nach vorne. Wir wollen uns hier eins machen. Im Glauben. Wir haben nur ganz kurz die Möglichkeit, wir machen ein ganz schnelles Gebet. Aber ich glaube, das ist eine Entscheidung des Glaubens, die heute etwas verändern wird in der ganzen Gemeinde. In der ganzen Gemeinde. Yes, Glaubensmänner sind da. Glaubensmänner. Komm ein bisschen weiter nach vorne, damit alle Platz haben. Ich glaube, dass etwas jetzt geschieht. Das geschieht in der geistlichen Welt. Könnt ihr einen Schritt nach vorne gehen? Geht es noch ein bisschen nach vorne, dass die anderen Platz haben? Ihr seid Glaubenshelden. Sehr, sehr gut macht ihr das. Ein bisschen noch nach vorne. Sehr, sehr gut. Super, super. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark. Könnt ihr noch ein bisschen rüber? Sehr gut. Perfekt, perfekt. Hier kommen Leute im Glauben. Im Glauben, danke. Könnt ihr euch an die Hände nehmen irgendwie? Geht es da irgendwie so? Wenn du eine Hand hast, ist es schon super gut. Halleluja. Bete mit mir mit. Danke, Jesus, für dein Erlösungswerk. Ich will dir glauben. Ich glaube nicht den Umständen. Ich glaube deinem Wort und ich nehme diesen Schild des Glaubens. Jeder feurige Pfeil wird ausgelöscht. Wir empfangen jetzt Heilung. Wir und unser Haus werden gerettet werden. Dem Glaubenden ist alles möglich. Ich glaube nicht meinen Gefühlen. Ich glaube deinem Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und als Gemeinde entscheiden wir uns, dir zu glauben, bis zum letzten Tag unseres Lebens. In Jesu Namen. Und ein mächtiges Glaubensapplaus für Jesus. Halleluja. Halleluja. Kurz hinter die Flügel.
Ja. So sehen Siege aus.
Amen.
Halleluja.
Wow. Als ich die Predigt für letzte Woche vorbereitete, für Freitag, also Freitag vor einer Woche, druckte ich mein Handout aus. Und dann erinnere ich mich, Daniel hatte mir sein Handout ge-emailt schon vor einigen Tagen. Ich habe aber noch nicht reingeguckt. Ihr müsst wissen, meine Predigt habe ich sehr stark verändert, kurz bevor ich sie gehalten habe. Ich habe einen Hauptteil, der über ein Drittel ausgemacht hat, komplett rausgenommen und dafür einen anderen reingenommen. Gott hat mir gesagt, nimm die blutflüssige Frau raus und sprich über Markus 11, 23, 24. So, ihr könnt euch vorstellen, wie erstaunt ich war, als ich gerade mein Skript ausgedrückt hatte und öffnete seins und sah den Titel, die blutflüssige Frau. So, ihr merkt, wie Gott Dinge miteinander verknüpft. Ich habe es nicht gesehen vorher, nicht gewusst. Und dann, ich habe es rausgenommen, damit, weil er hat es reingenommen. Und Gott hat das zusammen verbunden und alles hat gepasst. Wir haben über Glauben gesprochen letztes Mal. Das war für heute auch wieder wichtig. Wir haben es vertieft bekommen. Gott wiederholt Dinge, die wichtig sind. Und ja, ich bin selbst entschieden, immer wieder Dinge zu wiederholen. Und wenn ich sie das 100. Mal sage, bis sie sitzen, weil davon hängt so viel ab, dass wir sie nicht nur im Kopf verstehen, sondern dass wir sie im Leben umsetzen. Halleluja. Wir haben gelernt, dass die Wahrheit Tatsachen verändert, stimmt's? Wir haben ja Beispiele gehört. Wir haben Alexander sein Beispiel gehört. Wahrheit hat Tatsachen verändert. Die Tatsache der Drogensucht ist verändert worden. Die Tatsache von Erkrankungen mit Hepatitis ist verändert worden. Wir haben gehört, wie Pastor Daniel gesprochen hat, wie Gott die Tatsache der Multiple Sklerose geändert hat. Letztes Mal habe ich von meinen Knien erzählt. Wir haben gehört, wie Gott die Tatsache von diesen irreparablen Knien geändert hat und keine künstlichen Gelenke krammen mussten, sondern ich wieder alles tun kann wie vorher. Tatsachen sind nicht das Ende für die, die glauben. Wir ignorieren sie nicht. Wir sind nicht töricht. Diagnosen sind wertvoll, Ärzte sind wertvoll. Aber wenn wir an die Grenzen kommen, dann fängt Gottes Möglichkeit erst an. Und wenn wir verstehen, was Glauben macht, dann werden wir die größten Fans sein. Und dieser Schild des Glaubens, der steht über dieser Gemeinde. Wir sind geistliche Kinder von Kenneth E. Hagin. Das ist mein Papa. Das ist der, der mich mehr geprägt hat als irgendjemand sonst. Und dieser Mann hat die Glaubensbewegung letztendlich ja vor 100 Jahren oder fast wieder nach vorne gebracht. Wir müssen lernen, wie Glauben funktioniert, denn dann empfangen wir Dinge, die für uns vorgesehen sind. Und das sind Beispiele und ich finde das so klasse. Eure Zeugnisse haben mich so berührt. Ich habe geheult und ich habe gelacht, Alexander, als ich dein Zeugnis gehört habe. Das hat mich so bewegt, wie Gott einen Mann gebraucht, der sich hingibt und wie eine kleine Mama gebraucht wird, um einen großen Mann hervorzubringen. Ich habe auch so eine kleine Mama, habe ich eben zu ihr zugerufen. Ich habe auch eine kleine Mama, die eine große Frau ist und der ich mein geistiges Leben auch verdanke. So, und wir haben hier andere kleine Mamas und kleine Papas sitzen, die ihr seid so wichtig. Und ich mich sehe und ich würde dich anders sehen, ich bin so froh, dass du hier bist. Du bist so ein Mann Gottes, weißt du, du wirst deine Kinder segnen in einer Art und Weise, wie kein Mensch das kann. Wisst ihr das? Dass ihr dazu berufen seid, jeder Einzelne von euch? Kein Pastor kann euer Kind so segnen, wie du das kannst. Das ist die Wahrheit. Wir haben eine Berufung, die erste ist unser eigenes Fleisch und Blut. Und dann, wenn wir kein eigenes haben, gibt Gott uns andere Menschen, in die wir investieren dürfen. Sei nicht traurig, wenn du unfruchtbar gewesen bist oder aus irgendeinem Grund kein Kind hast. Gott gibt dir Kinder, Söhne und Töchter, wenn du nur bereit bist zu investieren in Menschen, die Gott wichtig sind. Ich bete immer, wenn ich für uns als Familie bete, sage ich, wir sind fünf, die Kernfamilie, sage ich, Herr, lass uns eine Faust gegen den Feind sein und eine segnende Hand für deine Freunde. Das Gebet spreche ich fast jeden Tag für uns als Familie und vielleicht hast du ein ähnliches Gebet für dich und für deine Familie. Auch ihr seid berufen, die Dinge zu tun. Wir haben über Glauben gehört, wir haben über die blutflüssige Frau, wir haben über die Heilung von der Tochter von Jairus gehört und dann hat Pastor Daniel gestoppt. Denn hätte er dann nur ein paar Zeilen weitergelesen, hätten wir eine der größten Tragödien der Menschheitsgeschichte gehört. Nämlich wie Jesus von diesen Glaubenserlebnissen hin in ein absolutes Glaubensfehlen hineinrutscht, in seine eigene Heimatstadt. Und da steht, und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Da war er, da hatte die Frau, ja, Und die Tochter, die er auferweckt hat, und dann kommt er in einen Ort, wo kein Glaube war. Und er konnte nahezu nichts tun. Jesus selbst, der Sohn Gottes. Lasst uns darauf aufpassen, dass wir ein Ort sind, wo er Glauben findet. Denn darum geht's. Und wir sind verantwortlich. Ich meine nicht wir, ich bin verantwortlich für meinen Glauben. Nicht mal dein Pastor ist für deinen Glauben verantwortlich, nicht deine Eltern, du selbst. Weil du füllst dich. Füllst du Glauben hinein? Füllst du Wort Gottes? Beschäftigst du dich damit? Oder nimmst du das, was alle nehmen? Jeden Tag Serie X und Serie Y und danach noch Spielfilm X und Y und die Tageszeitung und die Tagesschau und alles ganz nette Sachen. Aber wenn das alles ist, was du hineinfüllst, warum sollte etwas anderes bei dir rauskommen als bei allen anderen? Wenn du nicht was Entscheidendes änderst, wirst du genau das haben, was alle haben. Und das will eigentlich keiner. Nur die Leute wissen es nicht. Aber ab heute könntest du es wissen. Könntest sagen, okay, ich muss ein paar Sachen ändern in meinem Leben und ich werde andere Ergebnisse haben. Amen. Ich habe heute gelernt, im alten Bund wurde der Reine durch die Berührung des Unreinen unrein und im neuen Bund wird der Unreine durch die Berührung des Reinen rein und heil. Und das nehme ich mit und ich danke euch ganz, ganz herzlich für euren wundervollen Dienst. Ich glaube, ihr habt euch über die Maßen gesegnet. Halleluja, danke. Und wie alles Gute, was wir von Gott empfangen haben, geben wir es ja Gott wieder zurück, stimmt's? Jemand hat mich neulich gefragt, warum hast du den Gottesdienst Gott zurückgegeben? Das ist ganz einfach, ich habe es von ihm empfangen und ich gebe es ihm zurück, nachdem ich es verwaltet habe in der Weise, wie er es mir gegeben hat. Amen. So gebe ich jeden Tag abends Gott zurück. Sag Gott, danke für den Tag, ich gebe ihn dir zurück. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Wenn nicht, vergib mir und hilf mir, den nächsten Tag besser zu empfangen und besser zu gestalten. Und Herr, wir geben dir diesen Gottesdienst jetzt zurück. Und wir sind dankbar, weil es war ein Geschenk. Du hast es uns in die Hände gelegt. Du hast uns dadurch gesegnet. Du hast uns Dinge offenbart. Herr, du hast uns Gelegenheit gegeben, uns zu ändern. Du hast zwei Damen gerettet heute. Und in vielen anderen von uns, vielleicht in allen, hast du Samen ausgesät, der aufgehen will. Herr, wir wollen ihn düngen mit deinem Wort, wir wollen ihn düngen mit deinem Geist und bitten dich, dass nichts von dem, was wir hier gehört haben, was für uns bestimmt war, an vorbereiteten Werken verloren geht. Dass es nicht während der Woche aus uns herausfließt und verschwindet, sondern dass es tiefer sackt, Herr, in unsere Wurzelsysteme und uns weiter beschenkt, uns weiter voranbringt und uns zu dem Mann, zu der Frau macht, von der du träumst. Denn wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen. Eine starke Woche euch allen.